herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie, dem Podcast, in dem wir über den Kapitalismus sprechen, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Ich heiße Lea und für mich könnt ihr nicht männliche Pronomen wählen.
Und hi von mir, ich bin Janik und wenn ihr über mich sprechen wollt, dann könnt ihr männliche Pronomen benutzen. Wir haben heute eine Folge für euch mitgebracht, in der wir uns mal wieder mit dem relativ großen Thema Imperialismus beschäftigen. Und da geht es ganz konkret darum, wie Arbeit global angeeignet wird.
So viel schon mal vorweg. Wir gehen nicht davon aus, dass einzelne Staaten auf dem Weltmarkt in einem gleichberechtigten Welthandel miteinander stehen, sondern wir gehen davon aus, dass der Welthandel extrem ungleich ist.
Genau, und das spielt dann eine ganz zentrale Rolle dabei, wie Gesellschaften funktionieren und wie Gesellschaften funktionieren können. Nehmen wir zum Beispiel mal den Begriff der Dienstleistungsgesellschaft. Über die Veränderung unserer Arbeits- und Lebenswelt können wir eigentlich gar nicht sprechen, ohne über diese globalen Zusammenhänge zu reden. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass nicht alle Staaten Dienstleistungsgesellschaften sind. Also manche sind stark landwirtschaftlich geprägt, andere bauen eher Rohstoffe ab und wieder andere sind dafür bekannt, dass dort unsere Konsumprodukte hergestellt werden, in den Fabriken, zum Beispiel unsere Kleidung und so weiter. Das deutet dann schon ein bisschen an, dass wir auf einer internationalen Ebene so eine Art Arbeitsteilung haben.
Ja, und genau diesem Thema wollen wir uns heute ein bisschen nähern. Wir haben jetzt schon so ein paar Begriffe wie Dienstleistungsgesellschaft oder ungleicher Welthandel gedroppt. Das werden wir jetzt aber gleich alles nochmal Schritt für Schritt durchgehen.
Vorher aber noch ein kleiner Werbeblock von uns. Ich will euch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns, wenn ihr unsere Folgen gerne hört, ihr uns gerne auf Ko-fi oder Patreon unterstützen könnt. Bei einem Patreon-Abo bekommt ihr dann Goodies, wie zum Beispiel Zugang zu Extra-Folgen oder zu Einstiegstexten von uns. Ihr könnt uns aber auch unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel euren FreundInnen, eurer Klasse, eurem Kurs, euren KollegInnen oder eurer Familie empfehlt und uns am besten noch 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast gibt.
Ja, danke euch. Und damit starten wir inhaltlich rein, würde ich sagen. Janik, da man sich mit Marxismus eher nicht den Lebensunterhalt finanzieren kann, in welchem Bereich arbeitest du, um Geld zu verdienen? Also du bist ja Marxist, also gehe ich mal davon aus, dass du jeden Tag im Bergwerk schuftest, oder nicht?
Tatsächlich kann ich mich bis heute ganz gut davor drücken, ins Bergwerk zu gehen. Und ich bin auch nicht in der Fabrik, sondern ich bin im sogenannten Dienstleistungssektor. Das heißt, meine Arbeit findet eigentlich vor allem vor dem Bildschirm statt. Und da bin ich ja auch nicht wirklich allein, weil hier in Deutschland arbeitet mittlerweile ein enorm großer Teil der lohnabhängig Beschäftigten in diesem Bereich der Dienstleistungen.
Ja, das stimmt. Man nennt uns jetzt auch nicht mehr ArbeiterInnen, sondern Angestellte.
Genau. Und diesen Trend, dass immer weniger Menschen im industriellen Sektor arbeiten, das nennt man auch Tertiarisierung oder Tertiärisierung. Da könnt ihr euch komplett aussuchen, was ihr gerne benutzen möchtet. Und die Idee dahinter ist, dass es eigentlich 3 wesentliche Bereiche oder Sektoren in der Wirtschaft gibt. Der primäre Sektor, das ist so der landwirtschaftliche Sektor. Und der ist notwendig, weil wir uns einfach ernähren müssen. Und deswegen ist das auch so ein bisschen der grundlegende Sektor, denn jede Gesellschaft muss natürlich erstmal das eigene Überleben sichern.
Ja, im sekundären Sektor passiert dann die industrielle Produktion, also das ist dann diese Arbeit in den Bergwerken, in Fabriken und der vorhin erwähnten Textilproduktion. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Idealtyp von ArbeiterInnen bei MarxistInnen denkt, dann fällt einem wahrscheinlich genau dieser Bereich ein. Und das war auch der dominante Sektor, zum Beispiel in der Zeit, in der Marx geschrieben hat. Also seine ganzen Beispiele von der Leinwandproduktion und deren Tausch mit so und so viel Röcken, das alles bezieht sich auf diese industrielle Produktion.
Und dieser industrielle Sektor ist heute in einem Land wie Deutschland gar nicht mehr so wichtig. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass wir Produktion immer mehr automatisiert haben. Also, dass menschliche Arbeit immer mehr durch Maschinen ersetzt wurde. Aber es liegt zum anderen auch daran, dass bestimmte Arbeiten in andere Länder ausgelagert werden. Und genau da werfen wir dann heute auch einen Blick drauf. Aber am besten sprechen du und ich mal ganz kurz darüber, über die imperialistischen Länder, also über uns.
Wir haben ja schon gesagt, dass bei uns Dienstleistungen wichtig geworden sind und dabei werden nicht mehr unbedingt jetzt physische Waren hergestellt, die man dann auch in den Händen halten kann, sondern stattdessen geht's eben um Dienstleistungen, also dass von einer Person ja etwas für eine andere Person gemacht wird. Das ist jetzt erstmal keine Definition, also nicht mitschreiben. Der tertiäre Sektor umfasst alle Wirtschaftsbereiche, die quasi weder landwirtschaftliche noch industrielle Produktion sind. Also in Deutschland macht dieser Sektor inzwischen fast 75% aller ausgeübten Erwerbstätigkeiten aus.
Die zwei wesentlichen Stränge, die hier hinterstehen, sind einerseits der öffentliche Sektor und die Unternehmensdienstleistung. Also es geht zum Beispiel um Krankenpflege, Bildung und Erziehung, Wissenschaft, aber es geht auch um Unternehmensberatung, Lobbyvertretung in der Politik und so weiter.
Ja, ihr merkt vielleicht, manche Bereiche davon sind uns sympathischer und andere vielleicht weniger. Wir können Dienstleistungen also nicht allgemein als unwichtig beschreiben, nur weil keine greifbare Ware produziert wird. Also ein Bereich wie die Krankenversorgung ist ja ganz wesentlich für das Wohlergehen der Menschen in der Gesellschaft. Gleichzeitig gibt's auch ganz viele sogenannte Bullshit-Jobs, also die auch dem tertiären Sektor zugerechnet werden. Diesen Begriff haben wir jetzt mal dem anarchistischen Anthropologen David Graeber entlehnt und damit sind so Arbeiten gemeint, bei denen nicht mal die ArbeiterInnen selbst wissen, was sie da eigentlich genau Relevantes tun. Also Menschen in Bullshit-Jobs verbringen ihre Tage vor allem damit, anderen vorzustellen, dass sie selber einen wichtigen Job zu erledigen hätten. Ein bisschen ökonomischer könnten wir dann all die Jobs als Bullshit-Jobs bezeichnen, die gesellschaftlich keinen Wohlstand bringen. Also manchmal vielleicht eher so aus Sicht eines Unternehmens zum Beispiel sinnvoll sind und deswegen für die Arbeitenden in ihrer Selbstwahrnehmung auch sinnentleert sind.
Und wenn wir jetzt über so gesellschaftlich notwendige oder sinnvolle und sinnentleerte Arbeiten sprechen, dann ist es wie eigentlich fast immer ganz sinnvoll, dass wir uns dem Thema mal marxistisch nähern. Wir sind ja immer noch keine Talkshow, sondern wollen auch ein bisschen linke Theorie vermitteln.
Und jetzt wird's kurz ein bisschen abstrakt, bevor wir dann wieder zurück zur Tertiarisierung kommen. Und trotzdem denke ich, wir alle können damit so ein bisschen was anfangen, weil uns alle mit der Ökonomie jetzt letzten Endes so eine zentrale Sache verbindet, und zwar begrenzte Zeit. Also jeder Tag ist zeitlich begrenzt, jedes Jahr, jedes Leben ist zeitlich begrenzt. Und auch im Bereich der Wirtschaft spielt Zeit eine ganz wichtige Rolle.
Genau, und es wird wahrscheinlich kaum Menschen geben, die leugnen, dass im Bereich der Wirtschaft Menschen arbeiten. Surprise, surprise. Es gibt also Menschen, die weniger oder mehr Stunden ihres Tages dafür verwenden, irgendwo zu arbeiten. Und weil wir alle eben eine Stunde nur einmal jeweils nutzen können, ist die Zeit, die wir als Einzelperson arbeiten können, genau wie aber auch die Zeit, die eine Gesellschaft überhaupt Arbeit aufbringen kann, begrenzt. Wenn wir uns zum Beispiel mal eine Gesellschaft mit nur 10 Menschen vorstellen und alle können am Tag 10 Stunden arbeiten, dann hat die Gesellschaft jeden Tag 100 Arbeitsstunden zur Verfügung.
Ist natürlich ein bisschen ein banaler Punkt, aber trotzdem extrem wichtig für jede Gesellschaft, weil jede Gesellschaft letztlich darüber entscheiden muss, wie sie die Arbeitszeit, die zur Verfügung steht, einsetzt. Also nicht nur, wie Arbeit organisiert ist, sondern auch, wofür sie eingesetzt wird. Also das ist quasi von Grund auf ein gesellschaftliches Thema.
Genau, ich werfe dazu mal ein paar Fragen in den Raum, die sich da stellen. Also, wie viel Zeit soll zum Beispiel für die Produktion von Essen oder zur Herstellung von Fernsehern eingesetzt werden? Und wie viel Zeit für die Pflege von älteren oder von kranken Menschen? Wie viel verfügbare Arbeitszeit soll vielleicht auch nicht angewendet werden, weil wir eher lieber Freizeit haben möchten? Also, das sind alles so Fragen, die sich da stellen.
Das können wir uns vor allem im Kapitalismus jetzt nicht unbedingt als frei wählbar vorstellen. Also es ist nicht so, dass alle Menschen im Dezember zusammenkommen und abstimmen, wie sie ihre Arbeitszeit im kommenden Jahr verteilen möchten. Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Voraussetzungen, die dann genau diese Verteilung, dieses Verhältnis bestimmen. Ganz am Anfang ist aber natürlich für alle Gesellschaften wichtig, dass zumindest für die Mehrheit das Überleben gesichert ist. Also um das mal mit den Sektoren von vorhin zusammenzubringen, können wir sagen, dass im primären Sektor Lebensmittel produziert werden müssen und wahrscheinlich auch im sekundären Sektor nochmal Arbeit dazukommen, um das dann auch zu stützen.
Genau, und am Essen kommen eigentlich nicht mal so großartige Menschen wie Elon Musk vorbei. Was ein pfiffiger Geist wie Elon Musk aber trotzdem machen kann, ist uns Menschen, die wir nicht so großartig sind wie er, Methoden und Maschinen vielleicht zu bringen, wie wir die Arbeit in der Landwirtschaft rationalisieren könnten. Das heißt, dass wir zum Beispiel durch eine Erntemaschine es schaffen könnten, dass wir für die Kartoffelernte nicht mehr zum Beispiel 20.000 Arbeitsstunden brauchen, sondern nur noch 10.000 Arbeitsstunden. Die Maschine oder auch die pfiffige Art, wie wir zusammenarbeiten können, helfen uns also oder können uns helfen, Zeit einzusparen und Zeit für anderes freizuschaufeln. Also diese frei gewordene Zeit können wir dann wieder für andere Sachen einsetzen, zum Beispiel um T-Shirts herzustellen oder auch einfach mal ein bisschen zu chillen.
Wir packen mal noch einen Punkt dazu. Wenn also nur eine bestimmte Menge von Arbeitszeit zur Verfügung steht und die Gesellschaften entscheiden müssen, wofür sie die verwenden, dann stellen wir in gewisser Weise eine Abstufung von Arbeiten her. Also manche Arbeiten werden schon früher im Lauf der Entwicklung von Gesellschaften aufgenommen oder fallen auch nicht raus, wenn die Bevölkerung schrumpft und damit auch die Arbeitszeit schrumpft.
Ja, und das sind dann die Arbeiten, die ganz offensichtlich für die Gesellschaft extrem wichtig sind und die eben früher aufgenommen werden als andere oder später als andere wieder rausfliegen, falls es dann Probleme gibt. Das können wir auch, glaube ich, nicht ganz mit lebensnotwendig versus nicht lebensnotwendig zusammensetzen, sondern das ist halt gesellschaftlich geprägt. Wir sehen das ja im Kapitalismus, wo lieber an Arbeit im Gesundheitssektor gespart wird als in anderen profitablen Bereichen, obwohl das aus Sicht von der Gesellschaft natürlich viel notwendiger wäre, in diesen Sektor Arbeit reinzustellen.
Genau, und diese Hierarchie von Arbeiten, die besteht, ist auch nicht für immer festgeschrieben. Also das hat Janik ja gerade schon gesagt, dass neue Maschinen es zum Beispiel möglich machen können, dass für bestimmte Bereiche weniger Arbeitszeit benötigt wird. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, fällt es nicht immer damit zusammen, was dann tatsächlich lebensnotwendig ist. Aber so ein Mindestmaß an Selbsterhaltung braucht es ja dann doch irgendwie, um die Gesellschaft am Laufen zu halten.
Okay, super. Dann schlagen wir mal wieder den Bogen zurück zu den Dienstleistungsjobs oder zu den Bullshit-Jobs, die wir vorhin hatten. Einige von den Jobs, die heute im Dienstleistungsbereich sind, sind eben erst relativ spät dazu gekommen. Da können wir an die Werbeindustrie denken, an die Unternehmensberatung oder auch Kosmetikbehandlung, you name it. Das sind Bereiche, die natürlich nachgefragt werden, aber es hat eben auch einen Grund, warum sie erst später dazu gekommen sind. Sie sind eben den meisten Menschen weniger wichtig, als Nahrung zu haben, einen gewissen Standard an Infrastruktur, Energie, Kleidung und so weiter. Und dementsprechend wurde das Bedürfnis für diese Sachen eben erst später geweckt. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, dass ein Grund, warum wir in einer Gesellschaft mit einem starken Dienstleistungsbereich leben, ist, dass wir einen enorm hohen technologischen Fortschritt erlebt haben. Also viele industrielle Produkte können heute durch Maschinen mit deutlich weniger menschlicher Arbeitszeit hergestellt werden als noch vor 100 Jahren oder so.
Richtig, in marxistischen Ansätzen wird das dann als Entwicklung der Produktivkräfte bezeichnet. Also zu den Produktivkräften zählt man zum Beispiel die Wissenschaft und wie die Wissenschaft in der Produktion angewendet werden kann. Durch unseren Wissensstand in der Physik zum Beispiel können wir Energie durch Drähte schicken und damit Licht erzeugen. Und damit ist es jetzt auch in den Abendstunden noch möglich zu arbeiten. Oder wir können uns die Mechanik anschauen, durch die dann einzelne Arbeitsprozesse durch Maschinen ersetzt werden.
Was du jetzt da so ansprichst, das sind ja so die klassischen Sachen, die einem vielleicht einfallen, wenn man an Produktivkräfte denkt. Aber es geht auch darum, wie genau wir zusammenarbeiten und unseren Arbeitsablauf überhaupt regeln. Zum Beispiel kann man ja durch Fließbandarbeit schneller produzieren oder auch wenn einzelne Menschen sich auf bestimmte Arbeitsteile fixieren und spezialisieren und den ganzen Tag nur damit verbringen, dann können sie das auch schneller machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag an der Säge stehen würde und Holzplatten fräse, dann bin ich da einfach geübt da drin und habe auch gar nicht die Unterbrechung vom Arbeiten, wie wenn ich jetzt zwischendrin immer auch noch Tischbeine anschrauben müsste oder so. Und dann spielt es natürlich auch nochmal rein, was für Menschen da überhaupt arbeiten. Wenn die gut ausgebildet sind, dann können die auch wieder besser und produktiver arbeiten.
Das alles führt im Endeffekt dazu, dass für viele Prozesse weniger Arbeitszeit notwendig ist. Wenn wir uns nochmal an die Zeitökonomie zurückerinnern, dann heißt es auch, dass wir mehr gesellschaftliche Arbeitszeit haben, mit der wir andere Sachen machen können. Also wenn wir um 1 Uhr mittags schon alle Arbeiten geschafft haben, für die wir sonst bis 6 Uhr abends gebraucht haben, dann können wir diese frei gewordenen 5 Stunden zum Beispiel nutzen, um schicke Lampen herzustellen oder Kunst zu schaffen, ein Theaterstück auszudenken, mehr Zugstrecken zu bauen oder was auch immer euch noch einfällt. Oder man macht in den frei gewordenen Stunden einfach gar nichts und entspannt sich.
Ja, und in Deutschland ist so ein bisschen was von allem passiert. Also Arbeitende müssen heute zum Glück eben nicht mehr 12 Stunden am Tag schuften, aber es wurden auch viel Kultur- und Unterhaltungsangebote geschaffen, es wurden Dienstleistungen vergrößert, ein riesiger Werbungs- und Beratermarkt und so weiter.
Okay, also der Fortschritt der Produktivkräfte spielt definitiv eine Rolle, aber die Klamotten und die Produkte, die ich ja tagtäglich konsumiere, werden auch ehrlich gesagt fast alle nicht mehr in Deutschland produziert. Also ich zum Beispiel esse ganz gern Heidelbeeren. Die kommen jetzt im Winter, meistens aus Peru. Und von meiner Kleidung brauche ich ja nicht anfangen. Das Mikro, mit dem ich das hier aufnehme, wurde ganz sicher auch nicht in Deutschland zusammengebaut. Also, und dann sind wir noch gar nicht bei den Rohstoffen, die überhaupt in diesen ganzen Produkten verarbeitet sind.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir viel rationalisiert haben, aber wenn wir das anschauen, was wir hier täglich konsumieren, dann ist das eben nicht nur Netflix und Bildung, sondern wir sind natürlich immer noch und werden es auch immer bleiben, ziemlich stark auf Nahrung, auf Kleidung, auf Häuser angewiesen und ich zum Beispiel auch auf meine Brille und die ganzen Dienstleistungen für Unternehmen wie Consulting oder Werbung sind ja auch nicht selten dafür da, dass wir neue Produkte kaufen.
Also ihr merkt schon, so schön es ist, von der Dienstleistungsgesellschaft zu sprechen, wenn jetzt im Exportland Deutschland nur noch unter 24% der Arbeiten im industriellen Sektor stattfinden. Was exportieren wir denn eigentlich? Und vor allem ist eine spannende Frage, die auch oft aufkommt, woher denn dann die ganzen Waren kommen, die wir konsumieren?
So, jetzt haben wir einen ganz schön langen Bogen gedreht für einen einzigen kleinen Punkt. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir können Deutschland auf jeden Fall nicht als einen geschlossenen Wirtschaftsraum sehen. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Sondern Deutschland steht eben mit anderen Ländern auf der Welt in Verbindung. Und wie sehen jetzt diese Verbindungen aus, Lea?
Die Beziehungen von Deutschland und anderen Staaten sind auf jeden Fall ziemlich ungleich. Es ist ja eine Tatsache, dass es auf der Welt extrem arme Staaten und relativ reiche Staaten gibt und dann noch alles Mögliche dazwischen. Und weil wir, wie es so schön heißt, im Zeitalter der Globalisierung leben, handeln die auch alle miteinander.
Und dieser Welthandel, so wie er heute besteht, geht weit zurück. Nämlich mindestens bis zur Zeit des Kolonialismus, aber natürlich haben wir vorher schon weltweit gehandelt. Aber wenn wir über den Kolonialismus sprechen, dann reden wir von einer Zeit, in der europäische Staaten andere Länder gewaltsam unterworfen und beherrscht haben, um von da Rohstoffe und andere Sachen zu holen. Das hatte für uns in Deutschland in imperialistischen Zentren dann den in Anführungszeichen Vorteil, dass wir das günstige Material hatten, um unsere eigene Wirtschaft aufzubauen. Dadurch konnten EuropäerInnen sich dann mit anderen Sachen beschäftigen, als mit dem Abbau von Rohstoffen und ganz viel Arbeitskraft in die Industrie bringen. Auf der anderen Seite wurden den kolonisierten Staaten aber natürlich die Rohstoffe geklaut und die dort lebenden Menschen wurden extrem ausgebeutet und konnten ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitszeit eben nicht für die eigenen Länder aufbringen, sondern diese gesamte Arbeitszeit wurde global angeeignet.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass die meisten kolonisierten Staaten inzwischen ihre Unabhängigkeit erreicht haben, aber trotzdem gab es nie einen Ausgleich oder sowas, also für diese gesamte Zeit der Kolonisierung. Und dadurch bestehen diese Ungleichheiten im Großen und Ganzen bis heute noch weiter. Also dazu, zu diesen Ungleichheiten, die da gefestigt wurden, kommt dann auch, dass reiche Staaten immer deutlich mehr Macht als ärmere Staaten haben. Also wenn wir jetzt von Neuverhandlungen über internationale Verträge oder sowas reden. Weil sie haben einfach mit einer stabilen Wirtschaft eine gute Verhandlungsposition. Und ein weiterer Faktor, wieso reiche Staaten einfach noch diesen großen Einfluss haben, diese deutliche Machtposition, ist, dass ihre Unternehmen im Großen und Ganzen, in ganz großen Teilen, deren Geschäfte weiter in diesen ehemalig kolonisierten Staaten fortführen konnten. Also die koloniale Beherrschung ist zwar gegangen, aber diese transnationalen Unternehmen sind geblieben. Und ein weiterer Punkt ist jetzt auch, dass reiche Länder natürlich auch Geld haben, um ihr Militär zu pushen. Und daraus kommt dann, dass diese Staaten, die ehemals andere Staaten kolonisiert haben, eine ökonomisch bessere Position haben und eine militärisch bessere Position. Und beides können sie jetzt ausüben, um reich zu bleiben.
Und dadurch haben wir dann eine Welthandelsstruktur, in der es einige reichere Staaten gibt, die den Welthandel sehr stark beeinflussen können. Wir nennen das das, in Anführungszeichen, imperialistische Zentrum. Und es gibt auf der anderen Seite ärmere Staaten, die in ihrer Wirtschaft auf dieses Zentrum ausgerichtet sind und die zum Beispiel wegen Schulden ausländischer Unternehmen oder wegen ihrer Wirtschaftsstruktur von den Ländern im imperialistischen Zentrum abhängig sind. Und das bezeichnet man dann als globale Peripherie.
Das wird auch oft als globaler Norden versus globaler Süden bezeichnet. Wir mögen die Einteilung in Zentrum und Peripherie lieber, weil sie die Abhängigkeitsstrukturen widerspiegelt. Wenn euch dieser Punkt mehr interessiert, also diese Begrifflichkeiten, wir hatten auch schon mal eine Folge zu genau diesem Begriffswirrwarr.
Genau, das war unsere Episode 17. Das war eine knackige Begriffsfolge, also auch gut zum Zwischendrin mal hören.
Gut, danke. Wo waren wir jetzt nochmal gerade?
Genau, wir waren dabei, dass es große Ungleichheiten zwischen Staaten weltweit gibt und dadurch auch Machtstrukturen entstehen.
Wir können also so zusammenfassen vielleicht, also wir haben einen extrem ungleichen Welthandel und in diesem Welthandel gibt es die sogenannte globale Arbeitsteilung. Also das heißt, manche Länder spezialisieren sich eher auf Rohstoffabbau, andere auf Landwirtschaft, wieder andere so auf Textilien oder industrielle Produktion. Und Deutschland hat eben einen enorm großen Dienstleistungssektor.
Und wir wissen es alle, Arbeitsteilung, das klingt doch richtig super. Da machen ja alle das, was sie am besten können, oder? Wie bei so einer guten Gruppenarbeit.
Naja, wir können eine ziemlich starke Tendenz dazu erkennen, dass es mit dem Dienstleistungssektor zum Beispiel in Ländern des imperialistischen Zentrums so ist. Länder der Peripherie dagegen produzieren ziemlich viele Waren. Und wenn wir auf die Herkunftsländer eben unserer Waren schauen, dann merken wir schnell, dass genau diese Waren, die wir jeden Tag benutzen, fast alle in Ländern der Peripherie gefertigt wurden.
Und viele marxistische und antiimperialistische DenkerInnen gehen jetzt davon aus, dass wir auf dem Weltmarkt einen, sie nennen das, ungleichen Tausch haben. Und dieser ungleiche Tausch ist geschichtlich gewachsen, also durch den Kolonialismus und wird heute immer noch durchgesetzt. Dass das weiter durchgesetzt werden kann, liegt daran, dass die Länder im imperialistischen Zentrum zum Beispiel einfach die Möglichkeit haben, Handelsverträge abzuschließen, bei denen für sie ziemlich viel rausspringt und für die andere Seite weniger.
Der Begriff ungleicher Tausch klingt jetzt ein bisschen abstrakt und allein mit diesem Begriff könnten wir nochmal eine ganze Folge füllen. Aber die Grundidee ist jetzt folgende. Also verschiedene Länder und ihre HändlerInnen handeln auf dem Weltmarkt ja eigentlich mit gleichen Preisen. Also beide können ihre Produkte weltweit verkaufen und dafür einen Preis verlangen. Das sieht dann alles ziemlich gleichberechtigt aus, also gleicher Preis gegen gleichen Preis. Aber diese Preise verdecken jetzt einen ganz wichtigen Unterschied. In den Produkten, die sich nämlich austauschen und die den gleichen Preis erzielen, kann trotzdem unterschiedlich viel Arbeitszeit stecken.
Genau, wir können uns da vielleicht einfach mal eine Ware aus Deutschland und eine Ware aus Bangladesch als Beispiel nehmen. Und beide werden für 100 Euro verkauft. Dann steckt in den Produkten aus Bangladesch vermutlich mehr Arbeitszeit drin.
Dazu kommt dann der Materialinput. Auch der kann unterschiedlich sein und Studien zum ökologisch ungleichen Tausch zeigen, dass am Ende am meisten Material in Ländern des imperialistischen Zentrums landet. Aber wir bleiben heute beim Thema Arbeitszeit.
Springen wir am besten nochmal zurück, kurz nach Deutschland. Also die industrielle Produktion in einem Land wie Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten durch den Einsatz von moderner Technik und Maschinen stark verändert. Aber die andere Seite der Medaille ist eben, dass auch viel Arbeiten outgesourced wurden. Also dass Arbeit in ärmere Staaten ausgelagert wurde. Und die Produktion ist in Ländern wie Bangladesch einfach viel günstiger, selbst wenn man mit einberechnet, dass die Waren natürlich dann nochmal über den halben Globus transportiert werden müssen, um hier verkauft werden zu können. Die Menschen arbeiten länger, es gibt weniger Arbeitsrechte und das Lohnniveau ist deutlich niedriger. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, die Ausbeutung ist höher.
Es kann also in anderen Ländern dasselbe günstiger produziert werden. Was jetzt aber entscheidend ist, ist, dass nicht einfach ganze Unternehmen gehen, sondern dass einzelne Prozesse ausgelagert werden und zwar die der menschlichen Arbeit. Die Produkte werden dann wieder in die imperialistischen Zentren verschifft und hier wird dann der hauptsächliche Gewinn damit gemacht.
Genau, und der Gewinn, der dann durch den Verkauf realisiert wird, wird anschließend den Unternehmen hier zugerechnet und es erscheint dann so, als wäre die deutsche Wirtschaft produktiver als diejenige aus dem Land mit den industriellen Arbeitenden, wo die Waren eigentlich herkommt. Da spielt auch das Bruttoinlandsprodukt eine Rolle, das nur sieht, dass billige Waren reinkommen, deren Preis sich dann in Deutschland plötzlich vervielfacht, sobald es in einem Laden mit H&M obendrauf verkauft wird.
Und damit können wir jetzt auf unser ursprüngliches Thema zurückkommen, nämlich auf die Arbeitszeit. Wenn Waren aus den Ländern der Peripherie günstig eingekauft werden können, anstatt sie hier zu produzieren, dann kann Arbeitszeit aus diesen Ländern angeeignet werden. In die Produkte, die in der Peripherie gefertigt wurden, wurde mehr Arbeit gesteckt, als das, was dann dagegen auch wieder zurückgetauscht wird. Und dadurch haben jetzt Länder wie Deutschland ja letzten Endes dann insgesamt mehr Arbeit zur Verfügung, weil Arbeitszeit in diesem internationalen Tausch verschoben wird quasi.
Ich glaube, das müssen wir am besten nochmal wiederholen. Also in Ländern der Peripherie können Unternehmen aus dem imperialistischen Zentrum Arbeitende mehr ausbeuten und oder können eben andere Unternehmen beauftragen dafür, dass sie das für sie tun. Deswegen lagern diese Unternehmen industrielle und landwirtschaftliche Arbeiten aus. Anschließend verschifft man dann die Waren hierher. Und das ist eben kein Austausch untergleichen, kein Handel untergleichen. Wenn das Unternehmen die Ware selbst verschifft, macht es den Gewinn da, wo die Sachen verkauft werden, also hier. Wenn es aber bei Zulieferern kauft, dann kauft es günstig ein und schlägt anschließend nochmal einiges auf den Preis drauf, ohne dass noch wirklich Arbeit dazu geleistet wurde. Und weil es dann in den Ländern des imperialistischen Zentrums so viel Geld gemacht hat, sieht es so aus, als würden H&M und Co. hier noch super wertvolle Arbeit machen.
Genau, auf dem Papier sieht es dann so aus, als würde in Deutschland viel mehr Wert produziert werden, als es tatsächlich passiert. Einige von den Dienstleistungen, die hier in Deutschland passieren, bauen eher auf diesem produzierten Wert auf. Also da geht's um den Verkauf von Waren und so weiter. Und weil ein großer Teil unseres Reichtums tatsächlich woanders produziert wird und wir ihn aneignen können, ohne ein Äquivalent, an Arbeitszeit zurückzugeben, kann man dann letzten Endes von einem Transfer von Arbeitszeit sprechen.
Und jetzt drehen wir den ultimativen Bogen wieder zurück, und zwar zur Ökonomie der Zeit. Also der These, dass jede Gesellschaft nur eine begrenzte Menge an Arbeitszeit zur Verfügung hat und mit der haushalten muss. Und das bedeutet jetzt für uns, dass diese verfügbare Zeit in den imperialistischen Ländern ausgeweitet werden kann, indem eben in die Importe mehr Arbeitszeit gesteckt wurde als in die Exporte. Und dadurch wird de facto Arbeitszeit angeeignet.
Im Grunde wird unsere gesellschaftlich verfügbare Gesamtarbeitszeit dann ausgeweitet, also weil Arbeitszeit angeeignet wird.
Und genau diesen Aspekt können wir eben nicht ignorieren, wenn wir über Tertiarisierung oder die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft sprechen. Die Position als imperialistisches Land, unsere Vorteile am Weltmarkt, der angehäufte Reichtum der hier angesiedelten KapitalistInnen, das ermöglicht alles, dass die Gesellschaft sich nicht nur mehr leisten kann, sondern auch mehr Arbeitszeit für andere Sachen aufwenden kann, also neue Sachen produzieren.
Umgekehrt bedeutet das, dass die gesellschaftlich verfügbare Arbeitszeit in den Ländern, aus denen Arbeitszeit angeeignet wird, dort sinkt. Also diese Ökonomien haben dann weniger verfügbare Arbeitszeit, zum Beispiel für Krankenpflege, Bildung, aber auch Unternehmensdienstleistungen und so weiter. Also ihr Spielraum verringert sich quasi und große Teile der Arbeitszeit gehen für Waren drauf, die dann ins imperialistische Zentrum verschwinden, und dafür gibt es auch keinen entsprechenden Ausgleich.
In Deutschland dagegen, wo fremde Arbeitszeit angeeignet wird, können wir uns dann eben so einen großen Dienstleistungssektor leisten, wie wir ihn aktuell haben.
Das heißt nicht, dass hier alle Menschen davon profitieren. Auch innerhalb dieses Landes gibt es sowas wie eine innere Auslagerung von notwendigen Arbeiten. Ich finde es zum Beispiel bezeichnend, dass auch die im Zentrum anfallenden notwendigen, produktiven Arbeiten wieder oft von Menschen erledigt werden, die aus der Peripherie migriert sind.
Ja, das ist jetzt nochmal auch ein extrem wichtiger Punkt. Dazu zählt ja auch vor allem sowas wie das gezielte Anwerben von GastarbeiterInnen oder auch WanderarbeiterInnen aus Ländern der direkten Nachbarschaft. Oft dann für die GastarbeiterInnen auch ohne eine richtige Bleibeperspektive. Da versucht man dann also, erstmal billige Arbeitskräfte ins Land zu holen. Und die Kehrseite ist dann, dass industrielle oder landwirtschaftliche Arbeiten zu den billigen Arbeitskräften mit manchmal sogar weniger Arbeitsrechten ausgelagert werden in diesem Land. Und so kann man dann eigentlich sagen, dass diese Organisation in der Arbeitsteilung global, aber auch eben innerhalb von Ländern rassistisch und imperialistisch ist. Global gesehen leben heute nämlich mehr als 80% der industriellen Arbeitenden außerhalb der sogenannten High-Income-Länder.
Ich finde das vor allem deswegen wichtig, weil ich als Marxistin immer wieder höre, dass die Theorie von Marx ja gar nicht mehr so wichtig ist, weil wir in einer Dienstleistungsgesellschaft leben und ja, heute alles anders wäre und bald die Roboter unsere Arbeit machen und so weiter.
Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Aber irgendwo muss natürlich immer Wert produziert werden. Und wie Marx schon gesagt hat, jeder weiß, jedes Kind weiß, dass eine Gesellschaft sterben würde, wenn diese wichtige tatsächliche Produktion nicht mehr geleistet wird. Und klar wäre es schön, wenn durch den Fortschritt der Produktivkräfte wir uns davon lösen können. Und natürlich ist dadurch auch viel möglich geworden. Und das ist übrigens wie so oft etwas, was Marx auch schon angedeutet hat. An einer anderen Stelle können wir bestimmt mal auch über das Maschinenkapitel aus den Grundrissen sprechen. Aber gerade sind wir eben auf Sachen angewiesen, die durch Arbeit hergestellt werden. Und ganz unabhängig davon, dass immer mehr Dienstleistungen aufkommen. Aber diese Produktion wurde eben zu einem großen Teil ausgelagert.
Und damit kommen wir langsam zu einem Schluss. Wir haben heute wirklich einen riesigen Bogen gemacht von der Beschreibung der Tertiarisierung über den Ansatz zu einer Ökonomie der Zeit, also der Idee, dass es eine begrenzte Menge an Arbeitszeit in der Gesellschaft gibt. Und der Punkt, den wir dann mit diesen ganzen Grundlagen machen wollten, ist, dass der technologische Fortschritt eben nur ein Faktor für die Tertiarisierung, also die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft, ist. Der andere Faktor ist, dass durch die Auslagerung von landwirtschaftlicher und industrieller Produktion in die Peripherie ein Werttransfer stattfindet, dass in die Produkte, die wir hier importieren, mehr Arbeitszeit gesteckt wurde als in die Leistungen, die wir dann wieder exportieren.
Ja, und damit vergrößert sich dann unser Spielraum, unsere gesellschaftlich verfügbare Arbeitszeit um die angeeignete Arbeitszeit. Wir können uns also als Gesellschaft mehr leisten.
Ich fand diesen ganzen Themenkomplex super spannend und wichtig. Ich glaube nicht, dass wir da heute auch nur annähernd ein letztes Wort dazu gesagt haben. Es ist einfach super abstrakt und kompliziert, aber wir hoffen, dass wir euch einen Impuls vielleicht mitgeben konnten, wie Imperialismus auf der ökonomischen Ebene funktionieren kann und wie so arme Länder leider meistens arm bleiben.
Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gebt, dann könnt ihr zum Beispiel per Mail und neuerdings auch über Spotify direkt unter jeder Folge machen. Wir schauen da auch ab und zu rein und freuen uns immer über eure Gedanken.
Ja, Podcasten ist immer so ein bisschen schwierig, weil man was in die Welt raushaut, aber gar nicht so richtig eine Einschätzung machen kann, wie das jetzt ankam. Vor allem bei denjenigen, die tatsächlich unsere Folgen durchhören.
Und ich bin nochmal so schamlos und weise euch darauf hin, dass wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Links zu Ko-fi und Patreon findet ihr in den Shownotes.
Wir grüßen heute David Graeber und danken dir für dein aktivistisches und politisches Leben und Schaffen.